Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gründe, Wachse, Liebe. Mein Name ist Daniel Fürck und in dieser Episode geht es heute um bahnbrechende Innovationen, wie sie entstehen und wie man sie schützen kann. Ich spreche dazu mit Theodor Leeb, Unternehmer und Entwickler bei Horsch Leeb und mit dem Patentanwalt Dr. Gerhard Wolf. Und damit starten wir direkt in das erste Gespräch, in den ersten Teil der Episode mit Dr. Gerhard Wolf.
Willkommen bei Gründe, Wachse, Lebe, dem Herzschlag der Unternehmenswelt im Landkreis Dingolfing-Landau. Tauchen Sie mit uns in Geschichten voller Mut, Kreativität und Erfolg ein. Erfahren Sie praktisches Fachwissen. Entdecken Sie, wo Tradition auf Innovation trifft und lokale Visionen globale Horizonte eröffnen. Ihre Reise durch die Welt des Unternehmertums beginnt jetzt.
Lieber Herr Dr. Gerhard Wolf, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um ein wenig über Innovation und, sagen wir mal, die rechtlichen Aspekte dahinter zu sprechen. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung.
Wir haben ja hier in diesem Format ganz viele Unternehmer und Unternehmerinnen zu Gast und darunter sind auch einige Unternehmen, die sich mit spannenden neuen technologischen Innovationen beschäftigen. Und da kommt natürlich dann immer relativ schnell das Thema auf, wie können wir dann das, was wir da entwickelt haben, auch schützen, damit es uns nicht der Nächste gleich wieder nachmacht, sage ich mal so ganz laienhaft. Und da kommen Sie ins Spiel, wenn es nämlich um das Thema Patente und den Schutz von solchen Technologien geht. Wie sieht das denn eigentlich konkret aus, wenn so ein Unternehmen auf Sie zukommt? Was sind denn Ihre ersten Fragen, die Sie da stellen und was ist besonders wichtig?
Ja, in erster Linie hängt es davon ab, welche Erfahrungen das Unternehmen mitbringt im Bereich der Innovationssicherung. Es gibt Unternehmen, die noch nie Berührungspunkte hatten mit diesem Thema, die dann, sage ich mal, from the scratch eine Basisberatung brauchen hin zu dem, dass man die dann hinführt, welche Informationen braucht man für eine Patentanmeldung beispielsweise. Wir haben auch mittelständische, größere Mandanten, die sehr klar wissen, auf was es da ankommt. Das heißt, unser Geschäft ist eigentlich immer unabhängig davon, um welchen technischen Gegenstand es sich handelt, eine umfassende Beratung, die auch dazu dient, das Unternehmen dahin zu führen, was will ich mit dem Schutzrecht eigentlich erreichen. Wenn wir diese Basisfragen geklärt haben, geht es eigentlich immer darum, dass wir verstehen, was ist die technische Innovation dahinter. Das heißt, Unternehmen sagen oft mal, ja, ich habe eine neue Maschine, ein neues Gerät entwickelt. Wir müssen dann herausschälen quasi, was wirklich der Kern der Innovation ist, der dann in der Patentanmeldung quasi fokussiert werden muss, um genau das, was die Innovation ausmacht, konkret beschreiben zu können und damit auch den Schutz darauf konkret zu richten. Es bringt ja nichts, die Maschine außenrum mit ihren ganzen Details zu beschreiben, die schon lang Stand der Technik sind, sondern wir müssen uns auf das fokussieren, was letztendlich den Hub und den Mehrwert dann für das Unternehmen bietet. Und das ist je nach Erfindung oder je nach technischem Gebiet höchst unterschiedlich und damit eigentlich immer beratungsintensiv.
Mhm. Durch einen kurzen technischen Hinweis, könnten Sie das Mikrofon so ein bisschen höher drehen, so dass es kurz über, ja, genau so. Weil dann haben wir nämlich die Atem, war jetzt nicht schlimm, aber einmal war es, glaube ich, deshalb, das kann man vermeiden, ganz einfach. Genau. So ein Unternehmer, so eine Unternehmerin oder sagen wir genauer gesagt, so ein Erfinder oder eine Erfinderin ist natürlich erstmal ganz begeistert von der eigenen Tat sozusagen und denkt natürlich, alles, was er oder sie da entwickelt hat, ist schützenswert und wahnsinnig innovativ. Jetzt haben Sie schon gesagt, viele Dinge von so einer Maschine, wenn wir bei dem Beispiel mal bleiben, sind vielleicht schon State of the Art, sind nicht mehr wirklich was Neues, sondern gibt's vielleicht hier und da schon an vielen Stellen. Und dann geht's eben darum, diesen Kern herauszufinden, der wirklich auch schützenswert ist, der dann auch eben diesen Prozess übersteht. Wenn wir da vielleicht nochmal genauer reingehen, wie finden Sie denn am Ende des Tages heraus, was wirklich der Punkt ist, den es so noch nicht gab, wenn ich das mal laienhaft so ausdrücken darf, weil das ist ja genau das, wo wir dann vielleicht auch mit einem Patent hinkommen.
Ja, hängt auch wieder sehr stark von der Mandantschaft ab. Wenn die Mandantschaft natürlich lange in diesem technischen Gebiet schon arbeitet, kennt die den Stand der Technik sehr genau. In der Regel kommt man da relativ schnell dann zu dem Punkt, dass man entweder der Mandant weiß es oder mit einem Gespräch von 5 bis 10 Minuten hat man das rauskristallisiert, wo denn der innovative Kern liegt. Anders gestaltet sich das bei Mandanten, die komplett sich auf Neuland begeben, das heißt neue Entwicklungen. Das können auch größere Unternehmen sein, die einen komplett neuen Geschäftszweig aufmachen oder aber Einzelerfinder, die sagen, ja, ich hätte was erfunden, wissen aber gar nicht, wo der Stand der Technik liegt. Der Einzelerfinder wird dann eigentlich immer von mir dahin getrieben, dass wir eine Grundlagenrecherche machen, um rauszufinden, wo liegt ungefähr der Stand der Technik auf diesem Gebiet, auf dem die Erfindung liegt. Und damit kriegen wir relativ schnell einen Überblick, was gibt's an Stand der Technik und wo ist denn was Erfinderisches oder gibt's überhaupt was Erfinderisches? Auch die Frage muss man sich dann kritisch stellen, weil unsere Dienstleistung ist ja nicht kostenlos und eine Anmeldung kostet einfach Geld und das muss man sich entgegenhalten gegenüber, ja, dem, welchen Wert bringt mir dann eine Patentanmeldung.
Jetzt könnte ich ja auch sagen, durch so eine Patentanmeldung verrate ich natürlich auch so ein Stück weit, was ich da gemacht habe. Also wenn man zum Beispiel mal genau verfolgt, wenn wir ein berühmtes Unternehmen nehmen, wenn man mal genau verfolgt, welche Patente Apple so anmeldet, dann bekommt man immer schon so eine grobe Idee, an was die vielleicht so die nächsten 5 bis 10 Jahre arbeiten könnten und was da die Neuerungen sind, die vielleicht auf uns zukommen. Das heißt, mit so einer Patentanmeldung verrate ich auch ja immer so ein bisschen, was ich da eigentlich gerade mache. Ist das denn ein Risiko, das man ernst nehmen sollte?
Ja, das ist eigentlich der Deal, den der Anmelder mit der Gesellschaft eingeht. Die Patentwelt hat letztendlich zwei Seiten. Ich kriege als Patentanmelder, der ein erteiltes Patent hat, ein Monopolrecht für einen bestimmten Zeitraum, maximal 20 Jahre. Das heißt, ich kann diese Erfindung alleine verwerten und habe dann ein Monopol auf diese Technologie. Den Deal, den ich eingehe, ist eben diese Veröffentlichung. Und die Frage ist, welches Know-how gebe ich den Preis? Wenn wir zurückgehen auf diese Maschine, die wir vorher genannt haben, ich gehe auf eine Messe und stelle eine Maschine aus. In der ersten Variante, ich habe vorher meinem Patentanwalt gesagt, ich habe was erfunden, der hat eine Anmeldung eingereicht. Und im zweiten Fall, ich habe keine Anmeldung eingereicht. Ich stelle diese Maschine aus und damit, wenn diese Erfindung sichtbar ist, weil eine technische Veränderung da ist, die man einfach sieht, gebe ich das sowieso preis. Das ist jetzt, sage ich mal, wenn man sich im Maschinenbau bewegt, in bestimmten Technologien, sage ich mal, Automobilzulieferer, auch elektrotechnische Sachen, ist es oftmals der Fall, dass man dann die Technologie einfach sowieso preisgibt, weil der andere das einfach sieht. Bei Technologien, wo es nicht so klar ist, sage ich mal chemische Erzeugnisse, wo ich Laboranalysen machen muss, um das rauszufinden, aber auch Softwareerfindungen zum Beispiel, da ist es natürlich schon die Frage, will ich mir das schützen oder halte ich es unterm Teppich und gib's nicht preis? Die Frage ist immer, kommt's nicht doch raus? Beispiel: die Mitarbeiter wechseln. Mitarbeiter A wechselt zum Wettbewerber. Damit das Know-how, das er im Kopf hat, das darf er mitnehmen. Ein Softwareentwickler weiß, wie die Software gestrickt ist. Ein Chemieingenieur weiß das. wie ein Produkt zusammengesetzt ist. Deswegen, ich warne immer davor, dass man sagt, naja, das ist, ja, das kriegt der Wettbewerber gar nicht mit. Die Welt ist leider transparenter, als man denkt. Gerade im Jahr Mitarbeiterwechsel.
Wie lange dauert so eine Patentanmeldung eigentlich?
Bestimmte Themen dringen
nach Prozess her. Also wenn jetzt ich heute zu Ihnen komme und sage, ich habe dies und das erfunden, erkläre Ihnen das alles und Sie sagen, ja, gut, das klingt schützenswert, das können wir machen. Wie lange dauert es dann, bis ich dann dieses Patent in den Händen halte?
Also man muss unterscheiden zwischen dem Prozess, der ich komme als Erfinder, als Firma zum Anwalt und er reicht eine Patentanmeldung ein und dann schließt sich nach der Einreichung der Patentanmeldung das Erteilungsverfahren an. Und sage ich mal, der erste Block hängt im Endeffekt davon ab, wie gut ist die Erfindung seitens des Anmelders schon aufbereitet, wie viel Beratungsbedarf hat er dort, wie schnell kann er bestimmte Unterlagen bereitstellen, Figuren für die Anmeldung, wie auch immer. Und in einem zweiten Schritt schließt sich, wenn ich diese Unterlagen habe, schließt sich die Ausarbeitung an. Das heißt, in dieser Ausarbeitung kommt es darauf an, wie ist die Kanzlei ausgelastet. Aber ich sage jetzt mal so, das ist eher eine Sache von Tagen oder Wochen. Es ist eher eine Sache von Tagen oder Wochen wie von Monaten. Der zweite Block ist eine spannende Frage, weil wir da höchst unterschiedliche Ergebnisse haben und auch relativ wenig Einfluss drauf haben. Also wir arbeiten beispielsweise für Automobilzulieferer, die Erfindungen im Bereich autonomes Fahren machen. Da warten wir zum Teil Jahre auf Prüfbescheide, weil ganz einfach die Ressource Mensch in den Ämtern nicht in der Menge verfügbar ist, wie die Anmeldungen von den Anmeldern kommen. Also ist ja nicht nur ein Automobilzulieferer, sondern weltweit ist das ein Boommarkt und es können gar nicht so viele Prüfer eingestellt werden, wie das bearbeiten müssen. Deswegen, ich sage immer als Richtgröße zwischen 1 bis 5 Jahre, würde ich sagen, muss man rechnen, bis man eine Entscheidung hat, ob das Patent erteilbar ist oder nicht. Und hängt auch vom Anmelder ab, wie schnell er sich auf einen Anmeldungsgegenstand dann zuziehen lässt, der erteilbar ist. Hängt natürlich immer vom Stand der Technik ab und ich kann jetzt mit dem Prüfer länger diskutieren, um einen breiteren Schutzbereich zu kriegen. Oder wenn ich sage, ne, mir reicht ein engerer Schutzbereich, dann bin ich schneller. Aber in der Regel ist es nicht der Anmelder, der verzögert, sondern leider.
Jetzt haben Sie gerade schon ein kleines Wort in einem anderen Kontext genannt, nämlich das Wort weltweit. Wie sieht es denn eigentlich mit so einem Patent am Ende des Tages aus? Also kann ich das nur für Deutschland schützen? Kann ich das für Europa schützen? Kann ich das für die ganze Welt schützen? Wie sind denn da die Unterschiede?
Also grundsätzlich ist es möglich, eine Erfindung international auszurollen. Wir empfehlen als Anmeldestrategie eine mehrstufige Strategie, zunächst eine Anmeldung in Deutschland oder in der EU bzw. Europa als europäisches Patent und dann kriegt man in einem Jahr, im ersten Jahr ein Feedback vom Amt zum Stand der Technik. Und das ist ganz entscheidend, dann weiß man auch, wie ist denn der Stand der Technik für diese Erfindung? Ist er drückend? Habe ich relativ gute Chancen, einen breiten Schutzbereich zu kriegen oder ist der Stand der Technik sehr, sehr eng an der Erfindung? Und abhängig davon kann ich dann eine Entscheidung treffen, will oder macht Sinn, diese Erfindung international auszurollen? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen eine internationale Patentanmeldung, um zunächst mal etwas mehr Zeit zu gewinnen. Oder ich gehe direkt national in bestimmte Länder. Das hängt immer ganz stark davon ab, wie ist der Mandant strategisch ausgerichtet? Wo sitzen die Wettbewerber? Welche Märkte will er bedienen? Das ist auch eine sehr, sehr individuelle Entscheidung und natürlich auch eine Kostenfrage. Also ein internationales Ausrollen einer Erfindung bedingt, dass wir immer mit Auslandskollegen zusammenarbeiten müssen in den jeweiligen Ländern, was einfach auch zu höheren Kosten führt, als jetzt, wenn ich nur in Deutschland oder in Europa eine Anmeldung mache, die wir selber hier
Wenn wir den Spieß jetzt mal umdrehen, ich bin Unternehmer und habe ein Patent. Jetzt bekomme ich mit, da ist ein Mitbewerber, der macht was, das sieht verdächtig nach dem aus, was ich da schützen lassen habe. Und jetzt gehe ich zu Ihnen und erzähle Ihnen davon, weil Sie auch derjenige waren, der mein Patent eingereicht hat und den ganzen Prozess gemacht hat. Wie kann ich mich denn jetzt dagegen verteidigen? Und vor allem viel wichtiger, wie weise ich denn diesem Mitbewerber nach, beziehungsweise dem Gericht dann letztlich nach, dass der Mitbewerber genau das so kopiert hat, wie ich es gemacht habe?
Der Maßstab ist eigentlich immer die erteilten Patentansprüche. Also man kann sich das vorstellen wie eine Stichpunktliste an Merkmalen. Gehen wir wieder zurück auf das Beispiel der Maschine. Die Maschine hat 5 technische Merkmale, die erteilt worden sind. Also darauf basiert die Innovation. Und dann, wenn jetzt der Mandant zu uns kommt und sagt, wir haben einen Wettbewerber gefunden, der uns kopiert, sage ich mal, dann prüfen wir zunächst mal, liegt eine Patentverletzung vor? Das heißt, verletzt der Wettbewerber wirklich diese 5 technischen Merkmale? Bietet er eine Maschine an, die diese 5 Merkmale verwirklicht? Wenn die Prüfung ergibt, ja, das ist so, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Die freundliche Art ist die Berechtigungsanfrage, die letztendlich eine Art Abtasten ist mit dem Wettbewerber. Man stellt eine Anfrage, warum glaubst du, dass du dich nicht an unser erteiltes Patent halten musst? Die direkte Konfrontation mit dem Wettbewerber ist, dass man ihm eine Abmahnung schickt mit einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, in der er erklären muss, dass er bis zu einer bestimmten Frist die Unterlassung abgibt. Das heißt, er würde es dann schriftlich bestätigen, dass er in Zukunft nicht mehr diese Maschine in dieser Art baut, plus bestimmte Nebenansprüche erfüllt. Wenn er dies nicht tut, ist der nächste Schritt die Einreichung einer Patentverletzungsklage. Das wäre jetzt so die rechtlich stringente Vorgehensweise. Hängt immer vom Umfeld ab, sind die Firmen, also der Wettbewerber und unser Mandant in einer Geschäftsbeziehung. Auch hier ist es wieder so, letztendlich geht nichts an einer soliden Beratung vorbei, um dann, ich
zum will
im jeweiligen Fall
noch, die wenn uns jetzt ein junger Unternehmer, eine junge Unternehmerin zuhört und da gerade ein Startup entstanden ist, man hat vielleicht noch nicht so viel Budget, hat aber wirklich eine innovative Idee, die den Markt atemberaubend verändern wird. Und jetzt hat man sich das Gespräch hier zwischen uns beiden gerade angehört und denkt sich so, das klingt alles wahnsinnig teuer und langjährig und aufwendig und kompliziert und komplex. Was würden Sie denn dem oder derjenigen raten in der Situation?
Also zunächst in dem Kontext Startup die Frage, nutzt er das die Technologie selber oder braucht er Dritte, um das umzusetzen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, welches Budget hat er tatsächlich? Ich würde mich nicht abschrecken lassen von komplex, lang, umständlich, ja, vielleicht etwas old-fashioned, sage ich mal. Wir erleben es häufig, dass wenn wir eine Anmeldung ausarbeiten, wir wissen ja zu diesem Zeitpunkt auch nicht, wie wichtig ist es für Mandanten. Wenn wir mit dem Mandanten wieder in Kontakt treten, kriegen wir manchmal Infos, wie gut die Abwehr funktioniert mit so einem Schutzrecht. Und wir erleben das häufiger als gedacht, dass es eine super Methode ist, den Wettbewerb von sich wegzuhalten. Gehen wir wieder zurück auf die Maschine. Wenn man als Wettbewerber weiß, der Konkurrent hat ein Schutzrecht angemeldet und ich muss als Wettbewerber dieses Schutzrecht entweder umgehen oder ich weiß gar nicht, darf ich es selbst in der Umgehungslösung dann machen, ist die Tendenz, dass sich dieses Feld nicht betritt, ungemein größer, als wenn da kein Schutzrecht ist. Und von daher, auch wenn das am Anfang Budget kostet, wenn das Budget da ist, würde ich sagen, auf jeden Fall die Entscheidung, sich gut überlegen, ist es für dieses Startup wichtig, um sich weiterzuentwickeln? Und wenn diese Frage mit Ja beantwortet wird, also nicht ein nice to have ist, sondern ja, dem Unternehmen einen Mehrwert bringt. Das muss nicht immer die Abwehrhaltung sein, sondern es kann auch sein, ich kann leichte Investorengelder einfordern. Ich habe ein Marketing vielleicht, das dann besser funktioniert, wenn ich sage, das ist eine patentgeschützte Geschichte. Immer wenn ich das mit Ja beantworten kann und das Budget dafür habe, zumindest für die kleine Lösung, dass ich nur in Deutschland zum Beispiel was mache, dann würde ich dem Unternehmen immer dazu raten, diesen Weg zu gehen. Auch wenn es nicht straightforward ist und das ist doch übermorgen
ein
schon
guter Appell zum Abschluss. Und ich glaube, wir konnten da vielleicht so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, damit man das Ganze etwas besser versteht. Herr Dr. Richter, Herr Dr. Richter, sage ich schon, ich bin heute auch völlig daneben. Herr Dr. Wolf, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und dass wir hier über dieses Thema sprechen konnten.
Gerne, herzlichen Dank für die Einladung nochmal und beste Grüße.
Und nach diesen Einblicken von Dr. Gerhard Wolf gehen wir direkt in den zweiten Teil der Episode mit Theodor Leeb.
Herr Leeb, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier bei Ihnen am Standort treffen können. Ich habe vorhin schon gesagt, beeindruckend, wenn man hier zur Tür reinkommt. Das hat schon was, wenn man sein eigenes Produkt direkt vor die Haustür stellen kann. Dann weiß jeder direkt, worum es eigentlich geht. Aber für diejenigen, die hier nicht reingekommen sind und nicht sehen konnten, worum es geht, können Sie uns vielleicht ein wenig über die Firma erzählen und was hier eigentlich passiert?
Gut, also Firma Schlebi in Landau. Wir sind Spezialisten für den Bereich Pflanzenschutz und Düngetechnik im Kontext der Landwirtschaft. Das heißt, wir stellen Feldspritzen her und jetzt auch neuerdings Maschinen, um Dünger auszubringen, flächig auszubringen, und sind ja weltweit tätig mittlerweile und gehören im Kontext zur Horsch-Gruppe.
Was hat Sie ursprünglich inspiriert, in diesen Bereich hineinzugehen und da auch wirklich diesen Innovationsgeist zu entwickeln?
Gut, von meiner Ausbildungsseite her, also man muss vielleicht zurückgehen auf meine Herkunft. Also mein Großvater war Dorfschmied in Oberpöring, das ist ein kleines Dorf im Landkreis Deggendorf, im Nachbarlandkreis, 12 Kilometer östlich von hier. Dann hat mein Vater die Firma in den Ende der 50er Jahre übernommen, und diese Dorfschmieden haben sich typischerweise alle zu Landmaschinenhändlern entwickelt, klein und fein. Ich habe dann auch Landmaschinenmechanik erstmal gelernt, das heißt Berufsausbildung gemacht und dann im Nachgang Maschinenbau studiert in Regensburg. Und von daher gab es immer schon den Bezug zu den Landmaschinen. Im Studium selber habe ich dann noch den Bereich Sondermaschinenbau und Entwicklung kennengelernt und schätzen gelernt. Und dann gab es eine Phase, es war Mitte der 90er Jahre, wo ich zweigleisig gearbeitet habe. Das eine waren Maschinenbau, Sondermaschinen, Prüf- und Automatisierungstechnik für einen bekannten Automobilisten hier in der Gegend hauptsächlich und die ganzen Zulieferer drumherum. Und der zweite Bereich war Maschinenbau im Bereich Landtechnik. Und das ging circa 10 Jahre parallel. Und irgendwann musste ich eine Entscheidung treffen, worauf fokussieren wir jetzt uns, auf diesen Industriebereich Richtung Automotiv oder eher auf den Landtechnikbereich. Und ich habe mich dann für den Landtechnikbereich entschieden. Aus einem relativ einfachen Grund: der Landtechnikmarkt weltweit ist überschaubar groß. Und man hat als Mittelständler in dem Bereich sehr, sehr gute Chancen zu wachsen. Der Industriebereich ist sehr heiß umkämpft und gerade Automotiv ist extremst kostengetrieben zum Teil. Und von daher ist die Entscheidung dann Richtung Landtechnik gefallen. Und ja, die Entwicklung hat uns recht gegeben.
Können Sie sich noch erinnern, was so das erste große Thema hier war, an dem Sie gearbeitet haben, wo Sie wirklich auch was verändern konnten an technologischer Innovation?
Ja, also die ersten Maschinen, die wir gebaut haben, das war Anfang der 2000er. Wir haben eine Nische erkannt nach der Wende. Die Großbetriebe in Ostdeutschland, die hatten großen Bedarf an größeren Einheiten, an größeren Maschinen, um mehr Flächenleistung zu erzielen. Und das war so der Ansatz für die ersten Maschinen, die wir entwickelt haben. Jetzt gerade im Bereich Pflanzenschutz geht es um die Ausbringung von Flüssigkeiten, größere Tankvolumen und größere Arbeitsbreiten zu realisieren. Das war so unser Einstieg in den Markt. Da waren wir zu der Zeit mehr oder weniger alleine in der Größe unterwegs hier. Wir haben eigentlich die größte Maschine weltweit gebaut, kann man sagen. Aber speziell für die, erstmal für den, sagen wir in Anführungszeichen, regionalen Markt in Ostdeutschland. Und aus dieser, ja, so eine Nische, die Nische ist größer geworden und wir sind dann mit der Nische mitgewachsen. Und mittlerweile, ja, liefern wir eigentlich die Maschine weltweit. Das war so das erste Ansatz, eigentlich Leistung. Und im weiteren Verlauf ist dann das Thema Präzision und Umweltschutz mit dazugekommen. Also mein Pflanzenschutz ist ja in der Öffentlichkeit immer etwas unter einem gewissen Licht zu sehen oder wird gesehen. Ich habe da andere Meinung dazu natürlich, wobei es vollkommen klar ist, da sind wir auch alle einig, sowohl da unser Kunde wie auch wir selber, dass das Ziel sein muss, das, was hier ausgebracht wird, möglichst präzise und sparsam und wenig auszubringen. Und da haben wir dann im Verlauf der Jahre natürlich Technologien entwickelt, mit denen es auch möglich wird, wesentlich an der Einsparung und dann zum Schluss ja auch an der Umweltverträglichkeit beizutragen.
Was würden Sie denn sagen, wenn wir mal die Eigenschaften eines Erfinders uns anschauen? Mhm. Was ist denn wesentlich, was würden Sie sagen, hat Ihnen da so ein bisschen bisher durchs Leben geholfen an Eigenschaften, die Sie selbst auch haben?
Mhm. Gut, ich würde mich jetzt nicht als Erfinder bezeichnen. Wenn ich das höre, erfinde, dann denkt man immer an so einen Daniel Düsentrieb, der irgendwo in einem Labor sitzt und irgendwelche, keine Ahnung, neuen Dinge entwickelt, die vielleicht noch gar keiner braucht. Ich bin, wie soll ich sagen, eigentlich eher so der Unternehmertyp, der sagt, da gibt's einen Bedarf, da sieht man jetzt irgendwo eine Anforderung eines Kunden oder mehrere Kunden. Natürlich muss man ein bisschen eine Vision haben, weil wenn ich nur die Leute frage, was brauchst du aktuell, dann bekomme ich den Stand jetzt, aber nicht, was in 15 Jahren ist. Man muss dann darüber hinaus ein bisschen denken und dann dafür Techniken entwickeln. Also ich würde mich eher als Entwickler und Unternehmer bezeichnen. Mir macht Spaß, was zu tun, also neue Dinge zu tun.
Also nennen wir es mal innovativer Unternehmer.
Genau. Mhm.
Wie viel Mut gehört denn zum Thema Innovation?
Viel. Viel. Also wenn man neue Dinge wagt, dann gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit eines Scheiterns, dass etwas nicht funktioniert. Und gerade in der Anfangsphase, wenn die Firmen, es ist allgemein eigentlich zu sehen, wenn die Firmen klein sind und man ist neu auf dem Markt, aufgrund der ganzen auch Regulatorien, die wir mittlerweile erfüllen müssen als Maschinenbauer oder als Gerätehersteller, und das ist völlig egal, ob wir jetzt eine Maschine bauen oder 1000, die Anforderungen hinsichtlich, und es geht bei der Bedienungsanleitung los und hört bei irgendwelchen Sicherheitsbetrachtungen auf, sind ja für alle gleich. Und gerade am Anfang gehört schon ein gewisser Mut dazu, Dinge auszuloten, was ist an Input jetzt wirklich notwendig, und es gibt ja immer auch noch das Thema, ja, was ist, wenn die Maschine nach 2 Jahren nicht mehr funktionieren. Das muss man ja ausloten, und manchmal geht es schief, muss man ganz ehrlich sagen, manchmal kostet es auch richtig Geld, aber in der Regel hat es bei uns funktioniert, sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind.
Wie wichtig ist es denn gerade in Ihrem Bereich, da auch immer so ein bisschen einen Schritt voraus zu sein und Konkurrenz vor allem auch einen Schritt voraus zu sein?
Sehr wichtig, und das denke ich, ist auch mit der Schlüssel jetzt für unsere Entwicklung der letzten Jahre, dass man doch Techniken entwickelt haben, die, ich möchte es nicht übertreiben, aber zumindest gewisse Alleinstellungsmerkmale weltweit uns da bieten und den Kunden natürlich dann Vorteile daraus ableiten kann. Man muss vielleicht wissen, dass der Markt, da gibt's, wie gesagt, der ist überschaubar groß, und es gibt jetzt nicht so viele Player in der Welt, die hier in diesem Spezialsegment mitwirken. Also wenn es in Summe, lassen wir mal 50 relevante Player weltweit sind, ist es schon viel. Und von den 50 gibt es 2, 3 sehr, sehr große. Die sind Faktor 10 größer wie wir und viele in der Größenordnung. Und da denke ich, ist ein Thema ist Geschwindigkeit. Das ist mit auch ein wichtiger Erfolgsfaktor. Wie lange dauert es, bis wir wirklich auf dem Markt sind mit neuen Technologien? Und da tun wir uns in der Firmengröße, wie wir jetzt aufgeteilt sind, mit knapp 650 Mitarbeitern hier am Standort, natürlich leichter wie jetzt ein Großkonzern, der, was weiß ich, 10 Standorte weltweit irgendwie zusammenbringen muss und die Anforderungen weltweit zusammenbringen muss im Kontext eines größeren Portfolios. Ja. Das ist für uns ein Vorteil.
Wie bekommen Sie das hin, wenn wir mal aus der Führungsperspektive heraus uns das Ganze anschauen? Wie bekommen Sie diese Innovationskultur im eigenen Unternehmen?
Ein Punkt ist Fokussierung auf wenig Bereiche. Also wie gesagt, nur Pflanzenschutz und Düngetechnik. Ganz flache Hierarchien, das ist mir sehr ganz, ganz wichtig. Die Tür ist immer offen und wir haben jetzt nicht 25 Hierarchieebenen, um Informationen von unten nach oben oder von oben nach unten zu bringen, sondern eher flach, ganz flach. Mitarbeiter in die Verantwortung nehmen, das ist mit ein ganz wichtiger Punkt. Vieles kommt nicht von mir oder nicht nur von mir. deswegen haben wir Entwickler, wir haben hier fast 50 jetzt Ingenieure hier angestellt, viel draußen am Markt sein, auch unsere Mitarbeiter, auch wenn mal schief geht, rausfahren und dann aus den Fehlern lernen, ganz wichtig. Und ganz, ganz ein wichtiger Punkt ist, wie gesagt, diese Verbindung zum Anwender zu haben. Also wir operieren auch am Markt global. Das heißt, wir vertreiben unsere Produkte über Händler, also Zwischenhändler. Aber wir pflegen einen direkten Kontakt auch zum Endkunden. Wir nennen das so eine Dreiecksbeziehung. Und dieser direkte Kontakt zum Endkunden, der ist unheimlich wertvoll, weil sie da einfach 1:1 Feedback bekommen. Und gerade jetzt, wenn man das weltweit betrachtet, sind die Anforderungen doch auch unterschiedlich. Wir haben hier in Bayern eine ganz andere Struktur in der Landwirtschaft im Vergleich, jetzt machen wir ein Extrembeispiel, zu Brasilien oder zu Kasachstan. Das sind komplett andere Welten. Und von daher ist wichtig, dann eben in den Märkten immer wieder präsent zu sein, vor Ort zu sein, mit dem Kunden zu sprechen, zu diskutieren, was hast du für Probleme, was hast du für Anforderungen, wo denkst du, geht's hin? Und dann diese Eindrücke, die man da sammeln kann, mit nach Hause zu nehmen und dann in Produkten dann umzusetzen.
Wenn wir mal über das Thema Patente an der Stelle auch reden, wie wichtig sind die denn und wie ist das auch in diesen Innovationsprozess, nenne ich es jetzt mal, eingegliedert, dass man da dann auch schnell genug dabei ist, die Patente anzumelden?
Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Patente wir haben, aber ich denke, das geht mittlerweile in einem gut dreistelligen Bereich. Als ich angefangen habe in Ende der 90er Jahre, da waren wir unheimlich stolz, als wir das erste Patent hatten. Und haben gedacht, so, jetzt ist die Welt abgesichert und wir haben hier was erfunden oder was Neues entwickelt und durch das Patent ist das erstmal safe. In den letzten Jahren musste ich aber lernen, dass Patente schon sehr wichtig sind. Also ich möchte das nicht irgendwie abwerten. Es ist extremst wichtig. Allerdings zu glauben, dass das Patent einen 100% Schutz bietet vor Kopien, vor Umgehungslösungen, das habe ich gelernt, ist nicht so. Es gibt immer einen zweiten Weg. Und natürlich kann man durch ein Patent einen gewissen Vorsprung sich erarbeiten, aber das ist auch wichtig, die Konkurrenz schläft nicht und das treibt uns zum Schluss auch an, immer wieder neu besser zu werden. Aber wie gesagt, ein Patent ist wichtig, aber es bietet keinen 100% Schutz und irgendwann findet ein Mitbewerber einen zweiten Weg, der vielleicht genauso gut ist.
Wenn wir mal so ein bisschen über den Standort hier reden, wie sehen Sie denn den Standort hier und welche Vorteile bringt er auch für das Unternehmen?
Also wir sind wann war das, 2009, von Oberpöring, wie gesagt, das kleine Dorf im Landkreis Deckendorf, haben wir damals gesagt, es wird jetzt zu klein, wir wollen uns erweitern und haben nach Flächen gesucht. Und anfangs war natürlich erst einmal der Standort meiner Eltern im Fokus. Wir wollten dort erweitern und haben dann gemerkt, ja, das wird schwierig, weil das eine Dorfrandlage war, von der Infrastruktur her auch nicht ideal angebunden. Hätten aber damals gedacht, ja, das passt schon von vor, was ich, 20 Jahren. Wir sind dann glücklicherweise hier auf Landau gekommen, war eine Fläche frei und sind heilfroh, hier zu sein mittlerweile, weil einfach die Infrastrukturanbindung perfekt ist. Also wir haben 5 Minuten zur Autobahn in Nordwest und Nord-Süd- und Ost-West-Richtung, also ist perfekt angebunden. Natürlich kann man sagen, wir sind hier in einem Landkreis, der jetzt sagen wir mal durch die Automobilrichtung besetzt ist. Das ist so. Der Arbeitsmarkt ist natürlich extremst umkämpft. Nur wenn ich jetzt mit Kollegen spreche aus anderen Bereichen, anderen Regionen, es ist zum Schluss überall das Gleiche. Alle kämpfen um Mitarbeiter. Der Vorteil hier im Landkreis ist wahrscheinlich der, dass das Ausbildungsniveau durch die Vielzahl an Industrien hier sehr hoch ist. Also wenn wir Leute bekommen, bekommen in der Regel sehr gute Leute. Und auch, soweit ich weiß, der Landkreis Dingolfing einer der wenigen Landkreise ist, die noch zuzukommen, also die auch wachsen. Und das Dritte ist, dass wir hier am Standort natürlich versuchen, uns auch attraktiv darzustellen und Mitarbeiter zu gewinnen. Und ein Thema, das uns hier, denke ich, schon ein bisschen unterscheidet, ist zum einen die Kultur. Also wir sind ein Familienbetrieb, wir sind ansprechbar. Und wir versuchen, ich würde sagen, zu 90-95% hier einen Einschichtbetrieb anzubieten. Also ganz normal über Tag. Und das schätzen viele, viele Mitarbeiter als Vorteil ein, weil die ganze Industrie in der Regel hier im Umfeld eher 2- bis 3-schichtig arbeitet. Und gerade jetzt in der Familienphase, das dann meistens dazu führt, dass die dann sagen, okay, dann suchen wir uns was anderes. Und das nutzen wir natürlich aus.
Sie haben gerade schon die Nähe zur Autobahn, die gute Infrastruktur angesprochen. Die Produkte, die Sie hier herstellen, reichen ja wahnsinnige Größen. Ich habe vorhin schon gesagt, eine davon steht hier im Eingangsbereich. Es ist durchaus eine Herausforderung, diese Dinge dann von hier zum Kunden zu bringen, zum Abnehmer zu bringen. Wie wird das denn gemacht am Ende des Tages?
Ja, ich sage mal, über alles, was Europa ist, ist eigentlich kein Problem. Wir sind von den Abmessungen der fertigen Maschine natürlich angehalten, die Straßenverkehrsordnung einzuhalten, europaweit natürlich. Und das schaffen wir auch. Das heißt, mit einem Tieflader, einem Tiefbetieflader, ist das eigentlich kein Problem. Ein bisschen aufwendiger wird es, wenn es jetzt Richtung Exportmärkte geht, Nordamerika, Südamerika, Australien, da sind die Maschinen breiter als 3 Meter. Das heißt, wir brauchen einen Sondertransport nach Bremen oder Hamburg zum Hafen und dann werden die per Schiff an den Zielmarkt gebracht. Herausforderung ist dann von hier zum Hafen. Es geht, es kostet Geld, aber es geht. Also was wir vermeiden vielleicht was wir auch haben, ist zum Teil Containertransporte, wenn Maschinen in den Container passen. Aber das betrifft eigentlich nur vielleicht 10% von unserem Portfolio. Der Rest ist so groß, dass es nicht in den Container passt. Wir haben schon überlegt, Bausätze zu verschiffen, plus der Aufwand, das hier zu zerlegen und vor Ort wieder zusammenzubauen, rechtfertigt im Prinzip nicht diesen Aufwand.
Wir sind hier in einer Region, in der Landwirtschaft auch eine große Rolle spielt. Wie wichtig ist das für Ihr Unternehmen, dass quasi die Zielgruppe auch in der Nähe ist und dass Sie vielleicht auch dort mit Partnern zusammenarbeiten können, um Dinge zu testen und auszuprobieren?
Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Ich habe vorhin gesagt, ein wichtiger Faktor ist bei uns Geschwindigkeit, Entwicklungsgeschwindigkeit. Und wir haben hier das Credo einer Testkultur. Das heißt, bevor wir jetzt 25 Runden hier drehen, ob wir das machen sollen oder nicht machen sollen oder wie wir es machen sollen, sage ich immer, jetzt machen wir es einfach mal und probieren es aus. Und wenn von 100% 50% scheitern, dann haben wir immer noch 50%, wo wir richtig gemacht haben. Aber das ist schneller, als zu sagen, wir wollen nur 20% verkehrt machen, aber dafür einen viel höheren Aufwand im Vorfeld reinstecken müssen. Und dazu braucht es natürlich Flächen und auch, ja, meine Kunden, Prototypenkunden, die bereit sind, da eine gewisse Mitarbeit zu leisten. Und das ist das Schöne in der Landwirtschaft, sie finden die. Also wir haben hier drei Betriebe im Umfeld, im näheren Umkreis, die regelmäßig uns entweder Flächen zur Verfügung stellen oder auch Maschinen länger nutzen. Das betrifft aber in erster Linie die Maschinen, die hier in Europa bleiben. Wenn es jetzt in Richtung Export geht, können wir sie hier gar nicht testen, weil die nicht auf der Straße hier fahren dürfen. Da haben wir dann entsprechend in den Märkten dann auch entsprechende Betriebe, die dann Prototypen übernehmen und auch für uns dann entsprechende Versuche oder ja Anwendungen durchführen.
Gibt es dann auch Nachteile von dem Standort hier, wo Sie sagen würden, das könnte man besser lösen oder da gibt es Punkte, die uns nicht so gut gefallen oder die uns eher behindern vielleicht?
Also die Nachteile hier am Standort, wenn es Nachteile gibt, dann hängen die sicher nicht am Landkreis, sondern eher an der politischen Situation europaweit oder deutschlandweit. Also Thema Energie ist natürlich ein Faktor, der uns genauso betrifft. Die ganze Regulatorik, die da auf uns hereinbricht, ist ein Riesenärgernis, wenn ich das vergleiche mit anderen weltweiten Märkten. Aber das hängt jetzt nicht am Landkreis. Vom Landkreis selber würde ich jetzt sagen, sehe ich keinen Nachteil. Wie gesagt, das Facharbeiterthema, denke ich, ist auch nicht spezifisch. Das haben alle.
Wenn wir mal ein bisschen die Glaskugel auspacken, wir haben ja über Innovation und Findungen gesprochen. Wo sehen Sie denn die Zukunft in Ihrer Branche, in Ihrem Bereich?
Ja, also es wird grundsätzlich, denke ich, ist das Thema Landwirtschaft eines der wichtigsten Felder. Das ist vielleicht gar nicht so der Öffentlichkeit bewusst, wenn es um die Zukunft geht. Also wir sind auf dem Globus, auf dem die Fläche begrenzt ist. Also wir können im Prinzip die Landwirtschaft Fläche oder die Fläche, die wir für die Landwirtschaft nutzen, nicht vergrößern, die ist gegeben. Außer wir gehen her und holzen noch mehr brasilianischen Regenwald ab, was wir alle nicht wollen. Das heißt, die Fläche ist Fakt, die ist gegeben, die können wir nicht vermehren. Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass die Weltbevölkerung wächst, und zwar extrem, und hauptsächlich in Afrika. Und auch das Thema Ernährungssicherheit sowohl national wie international aus meiner Sicht einen extrem hohen Stellenwert haben sollte. Ich meine, wir haben das jetzt gelernt mit der Energie, als der Krieg in der Ukraine losging, was es heißt, wenn man von einem Land plötzlich abhängig ist im Punkto Energie, wie kritisch das sein kann. Es hat noch keiner darüber diskutiert, was passiert, wenn wir von der Ernährung her von einem Markt oder von einem Land mehr oder weniger abhängig sind. Das ist doch in meinen Augen viel, viel kritischer. Und von daher ist das Thema Ernährungssicherheit national wie international aus meiner Sicht Priorität 1. Sollte eigentlich politisch Priorität 1 sein. Wird aber nicht so diskutiert. Das ist vielleicht ein anderes Thema noch. Von daher hat dieser Markt oder dieses Segment eine ganz hohe Bedeutung. Und was wir hier tun mit unseren Maschinen, ist ja ein Teil dieser Ernährungssicherheit. Das heißt, wir stellen Landmaschinen her, die für die Produktion notwendig sind. Von daher wird es da in Zukunft nach wie vor einen Bedarf geben, der eher wächst als zurückgeht. Was das Thema Technologie anbelangt, auf der anderen Seite wollen wir aber natürlich den Input natürlich aus wirtschaftlichen Gründen wie auch aus Umweltgründen so gering wie möglich halten. Also alles, was an Dünger rausgeht, kostet ja Geld. Kein Landwirt streut es umsonst raus. Der möchte maximale Effizienz haben und maximale Wirtschaftlichkeit haben und auch maximalen Umweltschutz haben. Und das Gleiche im Bereich Pflanzenschutz. Und da sehe ich in der Zukunft schon eine Möglichkeit, zum Beispiel mit KI deutlich Input zu verringern. Wenn man jetzt einen Landwirt fragt, warum machst du das jetzt so? Dann sagt er, ja, weil ich mein Bauchgefühl, meine Erfahrung der letzten, was weiß ich, 20, 25, 50, 100 Jahre sagt mir das, dass es hier an dem Standort in den klimatischen Bedingungen, bei der Fruchtfolge, bei der Kultur sinnhaft ist, jetzt hier das zu tun. Das weiß der in seinem Kosmos. Wenn die Betriebe größer werden, wird es immer schwieriger, dieses Spezialwissen für diesen einen Standort, und das kann ja regional in 5 Kilometer unterschiedlich sein, das Wissen zu haben. Und da glaube ich, da geht es zum Schluss ja nur um Daten, also nur in Anführungszeichen. Und da wird uns in den nächsten Jahren KI auch in diesen Entscheidungsprozessen einen großen Vorteil bieten. Daten sind eigentlich vorhanden, die müssen nur genutzt werden. Und Daten, auch Wetterdaten, werden immer kleinparzelliger. Wir können jetzt am Handy schauen, was sagt das Wetter nächste Woche. Zur Regel stimmt es ja auch. Ja. Und da wird KI einen großen Vorteil bieten. Wir arbeiten zum Beispiel aktuell an einem System, mit dem wir Pflanzen erkennen können, also die Kulturpflanze von dem Beikraut oder Unkraut zu unterscheiden und dann nur gezielt dort zu applizieren, wo auch was weg muss oder wo was gedüngt werden muss. Und nicht mehr pauschal. Das ist ein Projekt, das gerade läuft und das wird in Zukunft ja immer mehr werden. Hm. Also KI, Kamerasysteme, wir nennen das teilflächenspezifisch arbeiten. Das heißt, man sagt, wir behandeln eine Fläche nicht gleich, sondern unterscheiden zwischen den 10 Quadratmeter und den nächsten 10 Quadratmeter, weil einfach die Bodenverhältnisse zum Beispiel unterschiedlich sind. Oder hier mehr und hier weniger steht. Oder hier mehr Dünger benötigt wird und hier weniger Dünger benötigt wird. Ich vergleiche es immer mit der Humanmedizin. Wenn 100 Leute eine Krankheit haben, die gleiche Erkältung haben, dann ist die Menge der Medikamente abhängig von der Konstitution des jeweiligen Menschen, sprich Körpergewicht, wie effizient ist er wirklich und entsprechend wird dosiert. Und Strategie wollen wir natürlich auch auf dem Feld dann umsetzen. Zum Schluss eigentlich muss jede Pflanze betrachtet werden.
Haben Sie denn, wenn Sie auf Ihre eigene Laufbahn hier zurückschauen, so eine persönliche Erfolgsgeschichte, an die Sie gerne zurückdenken?
Mehrere Volksgeschichte. Also das, was mich am meisten befriedigt ist oder Freude bereitet ist, wenn Kunden uns das Vertrauen schenken und immer wieder das Vertrauen schenken. Also wir haben Kunden, die seit 20 Jahren unsere Maschinen fahren, also nicht die gleichen natürlich, sondern die werden auch alt und verschleißen. Und wenn sie dann wieder eine neue kaufen, weil sie zufrieden waren, Das macht unheimlich Freude. Ja. In der technischen Bereich, gut, würde jetzt kein einzelnes Puzzlestück rausgreifen wollen. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Erfolgserlebnisse, wenn man sich was ausgedacht hat und probiert es das erste Mal und es funktioniert oder es funktioniert beim zweiten Mal. Das bringt sehr, sehr viel Freude. Aber wie gesagt, das Thema Kunde und Mitarbeiter, wenn man merkt, die Kunden sind zufrieden und kommen wieder, und man baut über Jahre eine Beziehung auf. Also mir ist passiert, wir waren auf einer Messe und da kam ein Kunde, den habe ich dann 10 Jahre nicht mehr gesehen. Und wir reden so, ja, ist zufrieden, hat jetzt wieder eine Maschine von uns gekauft. Und dann ging er und dann denke ich mir so, naja, der ist aber jetzt auch alt geworden in 10 Jahren. Und im gleichen Augenblick denke ich mir, das wird sich vielleicht eher von mir auch gedacht haben. Und das ist das Schöne, wenn man zum Kunden eine Beziehung aufbaut und miteinander älter wird. Ja, das ist eigentlich das Schönste.
Gerade in der heutigen Zeit, wo technologisch ja auch so wahnsinnig viel passiert und Sie haben KI schon angesprochen, auch da ordentliche Sprünge gemacht werden. Was inspiriert Sie denn momentan? Haben Sie so ein paar Quellen der Inspiration, wo Sie sagen, das sind Dinge, die mich inspirieren, wo ich mir neue Ideen auch herhole, vielleicht aus ganz anderen Bereichen als der eigenen Branche?
Ja, gute Frage. Ich glaube, da läuft viel unbewusst ab oder nicht gesteuert ab. Ja. Natürlich schauen wir, was passiert im Automobilbereich, wobei ich denke, dass wir da uns überhaupt nicht verstecken müssen, wenn wir da in die Richtung schauen. Also gerade der Hype, der vor 5 Jahren einmal war mit autonomem Autofahren, das ist in der Landtechnik ein alter Hut, möchte ich fast sagen. Also wir fahren seit 20, 25 Jahren GPS-gelenkt über den Acker, vollautomatisiert. Gut, der Fahrer drauf sitzt oder nicht, das ist eine andere Frage. Da glaube ich fast weniger. Das ist eher die Vielzahl der Eindrücke, die man draußen sammelt. Und vieles, ich sage mal, die Technologie ist ja nur Mittel zum Zweck. Viele Themen entstehen eher aus dem agronomischen Ansatz heraus. Also was ist wirklich, was passiert denn da am Acker draußen? Was passiert mit der Pflanze? Was passiert im Boden drin? Wie können wir das beeinflussen? Da kommen eher die Ansätze her. Die Technologie ist eigentlich nur Mittel zum Zweck.
Wenn uns jetzt ein junger Unternehmer, eine junge Unternehmerin zuhört und sagt, die sind so innovativ, die kriegen das hin, immer wieder neue Produkte zu entwickeln oder Produkte weiter zu optimieren. Was würden Sie denn jungen Menschen, der oder die gerade ein Unternehmen aufbaut, raten, gerade wenn es um das Thema Innovation geht?
Dass Innovation natürlich am Anfang steht. Ich muss erst was innovieren, was Neues schaffen, aber dann zumindest genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger ist am Anfang, das Thema Service. Service, Kundenbeziehung, den Kunden zufriedenstellen. Das ist eigentlich noch viel wichtiger dann. Wir haben viele, zum Beispiel viele Kontakte zu Startups und jungen Unternehmen oder jungen, ja, Gründern, die irgendwelche tollen Gedanken haben, Erfindungen haben. Und da merke ich immer oder oft, nicht immer oft, ich möchte nicht verallgemeinern, wenn es dann wirklich in diese Leidensphase reingeht und das tut weh, dann sagen viele, ich möchte meinen Laden verkaufen. Also ich möchte mir die Hände nicht schmutzig machen. Und das, glaube ich, ist auch ein Punkt, der uns jetzt dahin gebracht hat, wo wir sind. Die ersten Jahre waren nicht einfach. Also man erfindet was, man baut was, dann wird das ausgeliefert und dann gibt es einen Kunden, der bezahlt Geld dafür und der hat eine Erwartung. Das Ding muss ja funktionieren. Und es gibt nichts auf der Welt, was nicht kaputt gehen kann. So, und was dann? Und dann geht es um das Thema Service. Und Service heißt immer, es ist lästig, ja. Das ist nicht von 9 bis 5 Uhr abends, sondern das ist irgendwann am Wochenende, das ist irgendwann in der Nacht oder wie auch immer. Das heißt, das ist eigentlich mit auch ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man jetzt neu was gründet, neu anfängt zu überlegen, okay, ich kann es innovieren, ich kann es vielleicht auch bauen oder erzeugen, fertigen, aber dann gibt's immer einen Kunden. Es gibt immer einen Kunden, ist irgendjemand bezahlt für das und der hat Erwartungen. Und wie kann ich denn seine Erwartungen dauerhaft, nicht nur mit kurzfristig, sondern dauerhaft zufriedenstellen? Und da geht es dann um das Thema Service.
Ich könnte mir vorstellen, gerade in einem Bereich, wo auch viele Traditionen eine Rolle spielen, wo Unternehmen auch über Generationen hinweg bestehen in der Landwirtschaft, aber eben auch bei Ihnen ganz persönlich, wo Sie ein Unternehmen auch übernommen haben und da in die nächste Generation eingetreten sind. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man da mit neuen Ideen um die Ecke kommt, manchmal der ein oder andere auch sagt, aber wir haben es doch schon immer so anders gemacht und ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Weg ist und da ist ja auch ein Risiko mit verbunden. Wie wichtig ist es denn da auch hartnäckig zu bleiben und zu sagen, nee, aber ich glaube wirklich an die Idee und ich bin überzeugt davon, dass es am Ende einen Mehrwert bringt.
Ja, aber da glaube ich, ist die Landwirtschaft in einem falschen Bild dargestellt. Also es gibt sicher den konservativen Landwirt, der gesagt hat, ich habe das die letzten 100 Jahre so gemacht und wir machen das weiter so. Aber auch dort gibt es ja einen Generationenwechsel. Das bleibt ja nicht stehen. Und ich kenne keine Branche, die sowas von innovationshungrig und freudig ist wie die Landwirte. Manchmal ist es zu viel. Manchmal müssen wir, also sage ich selber zum Landwirt, nein, das machen wir nicht. Du kannst es gern probieren. Das ist, wenn du den, sagen wir, ein gewisses Leid erfahren willst, dann mach das bitte, aber wir wollen das nicht haben. Also es gibt Dinge, da merke ich, da sprechen die Landwirte extremst schnell darauf an und das bin ich mittlerweile so weit, dass ich sage, nee, jetzt, wir sind noch nicht ganz so weit, wir arbeiten dahin, aber im Moment sind wir in der Vorserie, Prototypenphase, wie auch immer. Also was ich sagen will, dass die Landwirtschaft extremst offen ist für Neues, extremst offen. Also dieses Bild des verkrusteten alten Patriarchen, der sagt, ich habe das die letzten 200 Jahre gemacht, jetzt bleib mir weg mit Neuem, das stimmt nicht. Auch die Landwirtschaft hat erkannt, dass aufgrund der Globalisierung, wir müssen ja uns international allen Gegebenheiten stellen, nur mit Offenheit und Technologie wir bestehen können.
Dann wünsche ich Ihnen weiterhin gute Ideen und innovative Ansätze, damit das auch gestillt werden kann, damit dieser Hunger auch gestillt werden kann. Und ja, dieses Unternehmen auch in 100 Jahren im besten Fall immer noch innovativ unterwegs ist. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Gründe, Wachse, Lebe. Direkt aus dem Herzen des Landkreises Dingolfing-Landau. Wenn Ihnen die Reise durch die inspirierenden Geschichten unserer lokalen Unternehmer und Unternehmerinnen gefallen hat, vergessen Sie nicht, uns auf Spotify, Apple Podcasts oder Ihrer bevorzugten Plattform zu abonnieren. So verpassen Sie keine Episode voller Innovation, Tradition und unternehmerischem Geist. Teilen Sie uns gerne mit Ihren Freunden und bleiben Sie verbunden für noch mehr inspirierende Geschichten. Bis zum nächsten Mal.